Trotz dem unermesslichen Reichtum an Lebensmittel, Produktionsmittel und Wissen, den unsere Gesellschaft objektiv hat, ist sie noch nicht dazu gekommen, ihre Naturmacht als menschliche Natur zu vergesellschaften. Die Gewalt über Mensch und Natur bestimmt immer noch die Geschichte, worin die Gesellschaft ihre Naturmächtigkeit als menschliche Gesellschaft noch nicht erreicht hat. Die ganze bisherige Geschichte war immer die Geschichte gesellschaftlicher Gewalt, die Geschichte eines Machtkampfs unter den Menschen um die Verteilung ihrer Naturmächtigkeit, der Streit um das Nötige, die Beherrschung der Arbeit. Und so ist es auch heute noch. Wir sind es deshalb gewohnt, Macht mit Gewalt gleichzusetzen. Es entspricht eben unserer Alltagserfahrung, dass Macht nicht als Bestärkung des Lebens über das Notwendige existiert, sondern zur Erzeugung von Unterwerfung, Knechtschaft und Ausbeutung des Lebendigen durch das Tote. Macht kommt von Machen und Gewalt kommt von Walten. Das ist zweierlei. Das eine die Tat, das andere die Welt. Erstes gestaltet, was das Leben ausmacht, letzteres verfügt über das, was hiervon da ist. Erstes entspringt eigentümlicher Subjektivität, letzteres dem objektiven Vermögen hierüber, dem Besitz über solches Eigentum. Macht entsteht eigentlich nicht aus der weltmächtiger Sachwalter, die da walten und Gewalt ausüben, sondern aus der Subjektivität der Menschen, die ihr Leben äußern und hierfür die Gegenstände ihrer Lebensvermittlung schaffen. Aber diese Lebensäußerung wird immer noch von denen vernutzt, die darüber gesellschaftliche Gewalt erlangt haben, die Inhaber von politischer Gewalt und Kapital. Gewalt ist daher nicht einfaches Walten oder Verwalten, sondern eine waltende Verfremdung von Macht, die mächtige Durchsetzung eines politischen Willens mit Mitteln, welche nur der Gewalttätige besitzt und welche den anderen ohnmächtig machen. Kultur entspringt der Naturmächtigkeit der Menschen in einer bestimmten Gesellschaft und besteht aus dem, was sie damit an Reichtum und Verhältnissen geschaffen haben. Kultur ist der Sinn, den eine Gesellschaft für die Menschen hat, der Sinn ihres Reichtums. Und soweit dieser immer noch eine den Menschen fremde Form als Gewalt enthält, ist sie tatsächlich auch eine Kultur der Verfremdung. Es ist eine Kultur, in welcher dieser Reichtum nicht nur allgemein menschliche Macht darstellt, sondern zugleich menschliche Ohnmacht, Reichtum, der die Macht der Mächtigen bestärkt und die Armut der Ohnmächtigen vertieft. Die gesellschaftliche Form dieses Reichtums, seine formelle Allgemeinheit, steht noch fremd zu ihrem Inhalt und widerspricht dieser. Wiewohl die einzelnen Menschen diese Macht durch ihre Tätigkeit hervorbringen, bewirkt diese zugleich ihre gesellschaftliche Ohnmacht, bereichert die Gewalt gegen sie. Sie erzeugen und befördern damit die Gewalt einer ihnen fremden Allgemeinheit, die ihre Existenz bestimmt und über diese verfügt. In dieser Form entwickeln sich die Inhalte, welche die Menschen einbringen, als Form ihrer Selbstentfremdung, als Doppelform ihrer Lebensvermittlung. Für sie als privat existierende Individuen und gegen sie als gesellschaftliche Gewalt, die sie abhängig und ohnmächtig macht. Nicht nur ihre gesellschaftlichen Beziehungen sind davon ergriffen, sondern auch das gesellschaftliche Mehrprodukt, der Reichtum, der über die gesellschaftliche Reproduktion hinausweist, gesellschaftliche Entwicklung ausmacht, Grundlage ihres Wachstums und Werdens ist.
So herrscht gesellschaftliche Macht als existenzielle Macht eines Wachstums, welches aus dem Mehrprodukt entspringt, sich aber als Mehrwert gegen die Menschen richtet, indem es dessen Geldform kapitalisiert. Dieses wird zu einer gesellschaftlichen Gewalt des Kapitals, in welcher der Ertrag aus dem eingeht, was die Menschen erzeugt haben. So formalisiert sich in dieser Existenzmacht der gesellschaftliche Inhalt ihrer eigenen Tätigkeit und ihr konkretes Zusammenwirken geht darin unter. Es ist dies eine gesellschaftliche Macht, die nur als gesellschaftliche Gewalt auf die Menschen zurückkommt. Aber als dieses ist es noch keine Kultur und es wäre hierbei noch unangebracht, von einer Kultur der Macht zu reden. Zu einer solchen wird eine wirtschaftliche Form erst, wenn sie politische Selbstständigkeit hat, wenn sie die Art und Weise des menschlichen Zusammenlebens, also menschliche Kultur überhaupt, die Zwischenmenschlichkeit selbst zu beherrschen versteht. Und das erscheint vom Standpunkt der Systemverwalter und ihrer Gläubiger vor allem dann vonnöten, wenn die Wirtschaft dem Inhalt nach versagt und dies der Form nach auszugleichen versuchen, indem sie die Staatsgewalt hiernach bestimmen. Wenn sich eine wirtschaftliche Krise als unlösbar erweist und die Menschen dennoch zu ihrem Systemerhalt gezwungen werden sollen, dann geht das nur durch eine politische Verwaltungsmacht, die persönliches und privates Menschsein in wirtschaftlicher Zwecksetzung zu beherrschen versteht. Es werden dann den Menschen Bewertungen vermittelt, die ein Opfer an das Gemeinwohl abverlangen, auch wenn es nur das Wohl der Geldverhältnisse betrifft. Dann herrscht im Allgemeinen also von staatlicherseits ein Machtbedarf an Kultur, die zum Mittel des Selbsterhalts erkoren wird. Das letzte dem Menschen noch verbliebene gesellschaftliche Wesen, ihr kulturelles Wesen, wird ihnen dann veräußerlicht zu einem allgemeinen Willen, den der Staat als Agent des Allgemeinwillens ihnen vorhält. Wenn ihm das vermittels seiner Einrichtungen, seiner Institutionen gelingt, so erzeugt er damit kulturelle Gewalt, Kulturherrschaft.
Die jüngste Kultur der Macht war der Kulturstaat, der Staat, in welchem Kultur als notwendige gesellschaftliche Gewalt vorgestellt wurde, der Faschismus, ganz besonders der deutsche. Darin ist alles auf den Kopf gestellt, was Kultur ausmacht, weil sie als solche zur Zwangskultur der Politik geworden ist. Politische Kultur an sich. Wir haben im Eine Welthaus die Entstehung der Machtkultur diskutiert, also die Zusammenhänge, aus denen sie erwachsen kann. Ihr könnt da jetzt gerne mal reinhören. Es geht dabei zunächst mal darum, was der Begriff Kultur der Macht überhaupt sagen will.
Wenn es mit Kultur der Macht, diejenige Kultur, die von der Macht gewollt ist, oder?
Ja, ich meine die Kultur, welche nur noch Macht ausdrückt. Also die Kultur der Macht heißt, dass die Macht selber sich als Kultur darstellt. Das ist was anderes, als wenn Kultur und ein Verhältnis quasi gleichförmig zusammenläuft. Das Kapital hat ja auch Macht über die Lebensverhältnisse der Menschen, aber da würde ich nie von der Kultur der Macht sprechen, sondern würde ich sagen, das ist die Kultur des Kapitalismus.
Ja. Man könnte eben auch darunter verstehen, es ist die Art und Weise, wie Hitler zum Beispiel eben den Leuten entgegentritt in diesen großen Aufmärschen und so als Kultur der Macht.
Ja, vielleicht besser noch, warum er sich so repräsentieren kann. Man könnte sagen, was die Leute heute sagen, das ist ein ziemlich Wahnsinniger gewesen oder sowas und könnte damit zufrieden sein, dass ein Wahnsinniger irgendwie sich geäußert hat und steht ja nur die Frage, warum die den allen bejubelt und zugehört haben. Also wo holt er die Macht her, die er über die Leute besessen hat? Das war ja nicht das, dass der Hitler an irgendeinem großen Rad gerührt hat und gesagt hat, Leute, ihr habt gar keine andere Chance, als mich zu wählen, sondern die haben den gewählt. Und die Verhältnisse waren eben auch so, dass es fast keine andere Wahl mehr für die Leute gab. Also mal abgesehen von der Propaganda, das war wirklich eine ausweglose Situation, in der der Staat bankrott war, die Weltwirtschaftskrise da war und jetzt plötzlich etwas aufkam, wie geht's weiter? Und in diesem ganzen Zusammenhang ist etwas ganz Eigenartiges entstanden, dass jemand zum Hoffnungsträger wird, der praktisch irreal ist, also ein Hoffnungsträger zum Wahnsinn oder sowas könnte man heute sagen. Aber es ist vorausgesetzt, dass eine Verfahrenheit der Situation so total war, der Staat so heruntergekommen war, die Prozesse, die Krisen im Kapitalismus hervorrufen, Arbeitslosigkeit, die Inflation, die Bankrotterklärung der Banken und des Welthandels und des Staates, dass das so verfahren war, dass man irgendwie jemanden gesucht hat, der überhaupt jetzt sagt, Leute, so geht's weiter. Das ist also ein Punkt, der sozusagen in der Situation rein politisch und außerökonomisch war. Die Ökonomie war am Ende. Da fängt also etwas Neues an. Also sowas wie eine sozialpsychologische Figur, kann man es mal nennen. Heißt aber eigentlich, Ein Mensch, der eine Macht bekommt, nur dadurch, dass überall Ohnmacht aus den ökonomischen Verhältnissen vorherrschend ist. Und aus dieser Ort heraus entsteht eine Macht, die jenseits zunächst mal abläuft, wie die Ökonomie, die dann die Ökonomie allerdings wieder einholt und benutzt. Das hat man gesehen, wie die Industrie und die Kapitalisten dann den Hitler benutzt haben. Das ging dann ganz schnell, als der Hebel mal umgeworfen war. Aber von da an hat der Staat eine andere Rolle gehabt als zuvor. Zuvor war er sowas noch wie Krisenverwalter oder sowas wie ein allgemeiner Gesamtkapitalist, der die Verhältnisse halt regelt, damit sie funktionieren. Und da war er plötzlich ein Eroberungskrieger. Das war schon mit dem Einmarsch in Polen klar, dass der Hitler einen gigantischen Krieg vorhatte. Auch nicht zuletzt deshalb, weil er Riesenschulden gemacht hat, um das Deutsche Reich da aus dem größten Schlamassel zu ziehen. Und wenn man Schulden nicht zurückzahlen will, dann gibt es halt andere Wege. Ne? Aber das jetzt nochmal so zum Entstehungsprozess. Macht, die aus Ohnmacht entsteht, die verlässt die Verhältnisse, wie sie vorher waren. Also die ganzen realen Kontrollen, die so in ökonomischen Verhältnissen ja ablaufen, dass wenn du kein Geld hast, dass du dann irgendwie gucken musst, wie du dazu kommst und dass der Staat dir vielleicht hilft, um die Situation zu überbrücken und das alles. Wenn das hin ist, dann bleibt die Gesellschaft wie ein leerer Machtfaktor über, wie ein Vakuum, in dem alle praktisch nur noch hoffen, dass es noch eine Gesellschaft gibt, aber es gibt tatsächlich keine. Und in dieser Hoffnung ist sozusagen alles negiert, was vorher Gesellschaft war. Und es entsteht da drin eine neue Art von Gesellschaft, die sich quasi kulturell begründet. Dazu hat der Hitler dann den Rassismus gebraucht und den Antisemitismus und Formen, in denen er sozusagen die Leute auf sich konzentrieren konnte, dass er einen Gegner konstruiert, dass er also zeigen kann, da ist der Feind, unsere Hoffnung besteht, dass wir unseren Feind vernichten, also ein negativer Zusammenschluss gemessen an der Feindschaft. Wenn viele Leute nicht mehr wissen, was sie positiv wollen, dann suchen sie sich einen Gegner und schon wissen sie, was zu tun ist. Also das ist sozusagen jetzt eine Kippe, wo ich sagen würde, da verlässt die soziale und ökonomische Macht einer Gesellschaft ihren eigenen Sinn und es entsteht etwas Neues, was sich aus der Krise hervortut.
Ja, was heißt das jetzt für die Realität heute? Und da würde ich sagen, das ist gar nicht so weit auseinander, was heute auch die bürgerliche Gesellschaft, sage ich mal, nötig hat, ist Sinngebung. Und leider Gottes gibt es nicht viel mehr Sinn als den Kampf der Regierungen gegen den Terrorismus. Und das scheint im Grunde genommen Ersatz zu sein für heute, Ersatz für Sinngebung auch, weil es ja negativ bestimmt ist. Wir verteidigen unser Weltsystem, unser Wertesystem und so weiter.
Ich weiß nicht genau, also du meinst, dass so die Leute finden sich nicht mehr zurecht, sie brauchen was, damit sie wieder klarkommen, und aus diesem Grunde wird eben dieses Feindbild da konstruiert. Also man könnte ja auch andere Zusammenhänge reinbringen in Sinngebung, da fällt mir halt spontan jetzt eher Religion ein oder sowas, aber da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man momentan eine Religion als politisches Instrument da einsetzen würde.
Ich meine, das wird ja teilweise gemacht über, der Islam ist ja im Grunde genommen schon der, oder die Religion, die am Pranger steht und die sehr zweifelhaft ist und so weiter. Von daher sind wir ja da schon ziemlich weit, dass im Grunde genommen der Islam als Religion schon verdächtig ist. Und alle, die damit zu tun haben, werden unter Generalverdacht gestellt.
Ja, ich weiß nicht, also mir scheint es nicht unbedingt eine Sache sein, die aus der Religion so stark kommt. Also, ich meine, man macht es dann an der Religion Islam fest, ja. Aber ich meine, für uns ist es ja doch, also wenn man sagt Rassismus, dann hat es, glaube ich, weniger mit der Religion zu tun. Vielleicht insofern mit unserer Religion Christentum, weil es historisch ist. und so, und weil man daraus, also aus der Tradition heraus, gegen den Islam argumentieren kann. Nur, wenn ich jetzt sage, Sinngebung, und dann verstehe ich Religion darunter, dann meinte ich auch, dass man irgendwie so eine Art öffentlichen Staatsglauben oder so konstruiert und da halt auch so eine Kultur der Macht da in Kraft setzt. Also das wollte ich nur sagen, das sehe ich jetzt.
Ja, das finde ich ein ganz gutes Wort, dass auf jeden Fall so ein Glaube einsetzt. Ob das jetzt ein Staatsglaube ist, also eigentlich, wenn man das auch so jetzt mit dem Antiterrorismus zurückverfolgt, dann kann man das auch so richtig studieren, ich meine, geplant war diese Konfrontation mit dem Islam schon 1994. Das ist ja uralt. Aber warum es jetzt kam, das war nachdem, dass sich das Ganze hochgepeitscht hat, als Verhältnis der USA zum Irak und die Androhung von dem Krieg, das war auch schon vor dem 11. September klar, und das gibt man heute auch offen zu, und dann sucht man einen Feind, und der Massenvernichtungswaffen angeblich hat, das hat sich ja alles als leere Blasen erwiesen, das wussten die auch. Aber der Schritt war, dass man eigentlich mit der eigenen Krise nicht mehr weiterkam. Also die Krise war schon 1996 praktisch gelaufen. Es war jetzt noch keine Weltwirtschaftskrise, einfach deshalb, weil der Dollar durch das Erdöl abgedeckt war, durch das versprochene Erdöl, und das versprochene Erdöl besteht nur als Machtfaktor der USA. Das heißt also, die USA haben immer, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg war das genauso, dass der Dollar nicht mehr gedeckt war. Roosevelt hatte damals auch die Dollardeckung aufgegeben, so wie der Nixon 1976 oder wann das war. Das ging dem voraus, also ökonomische Krisen, die dadurch nur gelöst wurden, dass die Deckungsbestände vom Gold aufgebraucht werden, um über eine Krise hinwegzukommen. Und die immer sich verschärfende Krisen, das sind die ökonomischen Voraussetzungen gewesen. Und dann geht irgendwann das Ganze nicht mehr so weiter. Dann geht es wirklich in die Staatsfinanzen hinein. Die Staaten werden arm. Die USA ist ein total armer Staat, völlig verschuldet. Die Bundesrepublik ist da auch inzwischen sehr beschädigt. Aber in dem Ganzen entstehen dann diese Spiralen zwischen Arbeitslosigkeit, weil die Arbeit nicht mehr an alle verteilt werden kann, um die Effizienz der fortgeschrittenen Arbeit zu nutzen. Und in dem ganzen Kreislauf, wo die Arbeitslosigkeit grassiert, wo dadurch nicht mehr genügend Sozialleistungen zurückkommen, die Sozialkasse implodiert und die Staatsfürsorge nicht mehr geht und die Ressourcen des Staates praktisch verkauft werden, in dem Augenblick entsteht sowas wie ein Krisenbewusstsein überhaupt, dass dann der Terrorismus tatsächlich überhaupt hinzukam, dass man also sagen konnte, wir haben jetzt wirklich ein großes Problem. Das lag ja eigentlich auch an dem, wie es eingefädelt war. Die Geschichte gegen die islamischen Länder, die lief schon länger. Und dann reagieren die tatsächlich. Selbstmordattentäter gab es bis dahin noch nicht, und die gibt's dann plötzlich. Und so sieht man auch, wie sich praktisch etwas Nebulöses heraustut. Es gibt dann wirklich Attentate, es gibt wirklich Arbeitslosigkeit, es gibt wirklich grassierende Probleme mit Rechten und Gewalttaten und so weiter, und dass die Nachhut nicht mehr genügend ausgebildet wird und was auch immer. Also dieses soziale Dilemma, in dem ein krisenhafter Kapitalismus gerät, der erzeugt dann schon sowas wie den Glauben an ein Überleben durch Gewalt. So erst die klammheimliche Hoffnung, wenn wir jetzt mal richtig zuschlagen, dann ist endlich eine Ruhe. Dann der große Sprecher, der sagt, Leute, ich schlage für euch zu. Und dann praktisch die Staatsgewalt, die sich da kultiviert. Und da fängt für mich das mit der Kultur an. Die Staatsgewalt, die praktisch zu einer Kultur der Macht wird, indem sie verspricht, wir lösen die Probleme. Und die Situation ist heute meiner Meinung nach auch vergleichbar. Das stimmt, also zumindest in den USA. Da ist nicht mehr viel Potenzial da, wo man sagen kann, da wird sich was aus der Wirtschaft selber noch entwickeln. Da ist hauptsächlich das Potenzial da, wie kriegen wir die Welt in den Griff, wie machen wir Weltordnungskriege. die Grundlagen, die Verfahrenheit einer Situation, einer ökonomischen Situation, sprich Bankrott des Staats und großer Verwertungsprobleme, dass diese Situation immer dazu führt, dass über einen Machtkanal etwas ausgeglichen wird, außerökonomisch ausgeglichen wird, das ist der Punkt. Also nicht mehr innerhalb der Ökonomie sich eine Hoffnung ergibt, sondern jenseits von ihr. Das meine ich jetzt mit der Kultur der Macht, die sich also praktisch als Kultur ausgibt und nur noch so tut, als müssten die Menschen eifrig beisammen sein, am besten als Volkskörper mit einer Volksseele.
Ja, das ist hochtendenziös.
Ja, klar. Aber ich meine, es halt die Tendenz liegt dann als Programmatik einer Propaganda. Also das ist eine Art Propaganda, in der sozusagen ein neues Gesellschaftsbild letztlich aufgebaut wird. Da machen ja dann auch die Philosophen und alle möglichen Leute mit. Da muss man nur ein Sloterdijk lesen, da gehört er auch irgendwo dazu. Also es ist sowas wie ein militarisiertes Bewusstsein da und das entspricht der Notwendigkeit halt auch, die Weltkonflikte in eine Machtproblematik reinzubringen, die nicht mehr auf einer ökonomischen Lösung aus ist, sondern auf einer Art von Weltherrschaft, das schon. Der Punkt ist halt, ob diese Logik, die ich da jetzt so angedeutet habe, ob die wirklich so stimmt, also ob man sagen kann, gut, da läuft was ab, was so gar nicht jetzt umkehrbar ist, wo man, es sei denn, die kapitalistische Krise, die weltweit grassiert, die lässt sich noch irgendwie innerhalb des bestehenden Systems stoppen. Das glaube ich jetzt mal zunächst nicht, aber es kann sein, dass es noch mal eine Runde gibt, wo sich das Kapital retten kann. Das kann es immer wieder mal geben. Aber im Prinzip läuft das ab, was auch vor 70 Jahren abgelaufen ist. Also es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass das ist der Punkt von dem Thema, es ist zu achten darauf, wie sich jetzt die Kultur entwickelt. Weil je selbstständiger sie wird, je mehr sie die Leute auf sowas wie eine persönliche Menschlichkeit verpflichtet, versucht sie was auszugleichen, was die Ökonomie nicht mehr schafft. Also in dieser Spannung leben wir im Augenblick. Wie weit funktioniert überhaupt noch Ökonomie als Korrektiv von, sagen wir jetzt mal so, seelischen oder sozialpsychologischen Verselbstständigung oder inwieweit greift die Angst zum Beispiel vom Terrorismus dermaßen über, dass die Leute völlig irrational werden und nur noch Rassismus da ist, der die Wahl bestimmt und die neuen Gewählten, die Vertreter der repräsentativen Demokratie, das war ja auch damals so, dass der Hitler als Vertreter der repräsentativen Demokratie gewählt worden ist.
Wir hatten festgestellt, dass Faschismus auf der reaktionären Verarbeitung einer ökonomischen Krise und dem damit verbundenen sozialen und kulturellen Selbstzerstörungsprozess gründet. Durch die Bezichtigung der Menschen, durch die kulturelle Gewalt der Staatsgesinnung wird hierdurch die gesellschaftliche Fortentwicklung verstellt. So bleibt die Geschichte in einem gesellschaftlichen Vakuum stecken, in welchem die sozialen Zusammenhänge immer ohnmächtiger werden und im schwarzen Loch des Kapitals vergehen. Von der Kultur her ist der Faschismus so etwas wie eine Untergangskultur, welche ihre menschliche Nichtigkeit politisch zu einem Mittel der Macht zu wenden trachtet und also selbst zur Macht sozialer Nichtigkeit werden muss, zu einem Staat kultureller Allmachtsfantasien, zu einem Kulturstaat. Von daher agiert faschistische Staatsmacht immer zuerst als Kulturmacht, als moralische Instanz des Brauchtums, der Sitten und Gepflogenheiten, als Herrschaft der rechten Gesinnung und Ordnung. Die Frage, die durch eine ökonomisch unauflösbare Krise an das kapitalistische System gestellt ist, wäre die Frage nach dem Grund dieser systematischen Unlösbarkeit, und es könnte hiernach der wesentliche historische Mangel des Kapitalismus aufgeklärt und eine entsprechend nötige Gesellschaftsänderung erarbeitet werden. Dies aber verlangt die Überführung der im Kapital abgetöteten Lebensverhältnisse zum Lebensverhältnis einer fortschrittlichen, entkapitalisierten Gesellschaft. Der bürgerliche Staat wird aber gerade im Krisenfall besonders verschlagen und wendet sich gegen seine Bevölkerung, deren Selbstaufopferung ihm als einziges Mittel der Krisenbewältigung erscheint, und die er deshalb als Überlebensfrage aufwirft. Karl Amery hat das als Hitler-Formel benannt. Hiernach wird die Frage schon als Behauptung aufgelöst, dass das Überleben der Menschheit nur noch durch eine Elite möglich sei, welche in die Lage versetzt werden müsse, die Bedürfnisse und Gesinnungen der Bevölkerung zu kontrollieren und zu bestimmen. Von daher geht es dann staatlicherseits um eine Selektion der Menschen. Es ist dies die Grundlage der Rassentheorie und eines politisch opportunen Rassismus, der mit allerlei Kulturbefindlichkeiten aufgefüllt wird.
Obwohl Faschismus alles andere als Kultur ist, so verwirklicht er sich doch gerade nur durch eine politische Kultur der Beherrschung und Vernichtung, die sich als Teil einer höheren Ordnung gibt, als Erlösungsprinzip, dem sich die Menschen zu unterwerfen hätten, um sich dem Unheil zu entziehen. Faschismus entsteht von daher auch zuerst in der Kultur durch die Dämonisierung des Fremden, des Unangepassten und Unartigen, das zum Abartigen gemacht wird durch Ressentiment, das die Vorurteile der Sitten und Gebräuche angreift und sich hiermit durch Propaganda und Medien als deren Bewahrer allgemein aufbaut, als Träger eines abstrakt vorgestellten Gemeinwesens, das vor allem das zu sichern und zu regenerieren verspricht, was einer unbegreifbaren Macht zum Opfer gefallen ist, einen Dämon des Bösen, der nunmehr durch die Macht eines allgemeinen Willens beherrschbar sein soll. Somit wird die Grundlage der Zeitgeschichte, der ökonomische Zerfall des Kapitalismus, gewendet in einen Kulturkonflikt, in welchem die Macht des Guten gegen die Kräfte der Zerstörung, gegen die unsichtbare Hand einer Fremdherrschaft gestellt werden. Es wird aus den Phänomenen der gesellschaftlichen Ohnmacht ein einzigartiges Kulturphänomen der Macht des Guten. Darin verschwinden alle wirklichen Nöte, welche diese Ohnmacht erzeugen. Und gerade hierdurch wird die Armut der Menschen mit der seltsamen Hoheit einer Heilsagentur versehen, einem Genesungswerk des guten Willens.
Derweil funktioniert das Kapital wie eh und je und erholt sich vorübergehend durch die Selbstausbeutung, zu welcher die Menschen mittels dieses gutbürgerlichen Gesinnungsterrors des allgemeinen Willens bereit gemacht werden. Wir stehen heute vor den Problemen des Kapitalismus, vor allem der Krisenabwehr durch eine internationale Fusionierung des Kapitals, totaler denn je. Und zwar in einem Verhältnis, worin uns immer mehr Geld durch Mieten, Verkehrs-, Energie- und Kommunikationskosten abverlangt und relativ hierzu immer weniger für unsere Arbeit erstattet wird. Das Verhältnis von Arbeit und Reproduktion gerät ins Wanken. Arbeit wird unterwertig, nur damit ein hiervon abgetrenntes, ein völlig abstraktes und spekulatives Wertwachstum noch funktionieren kann. Und dies ist nur möglich, weil und sofern die letztendlichen Verfügungsmittel des Kapitals, Grund und Boden und Bodenschätze und Luft und Energie, keine Produkte von Arbeit sind, beziehungsweise nur zu einem geringfügigen Anteil Arbeit nötig haben, sondern vor allem als purer Besitzstand, als politische Macht des Besitzes fungieren. Solange diese Macht noch in der Lage ist, Gelder aus dem Produktionsbereich abzupressen, soweit werden die Menschen zum äußersten Opfer getrieben und sei es die Selbstaufopferung als Soldat in den Weltordnungskriegen. Wesentlich ändert sich natürlich nichts an den gesellschaftlichen Verhältnissen, wenn Kriege ihre seltsame Ordnung, sprich die Willkür der Gewalt, betreiben. Zwar beschäftigen die Waffenkonzerne, wenn man mal auf solchen Zynismus eingehen will, viele Menschen. Und auch spekulatives Kapital findet darin auch für eine Zeit lang erfolgreiche Anwendung, weil es für das Kapital eben nichts Besseres gibt als die Zerstörung von Lebensstrukturen und deren Neuaufbau. Aber insgesamt bleibt doch das Problem, wie es war. Die Arbeitslosigkeit grassiert und lässt sich nicht mehr grundsätzlich eindämmen, weil die Masse des Kapitals einen Umsatz verlangt, der nicht mehr vollständig durch entlohnte Arbeit zu erbringen ist. Die Staatskasse entleert sich durch Ausgaben für den Selbsterhalt und für Zinserstattungen. Die Staaten sind vor dem Bankrott und das internationale Kapital boomt. Aber eben gerade das Kapital, das nicht mehr selbst investiert, sondern vor allem Wertunterschiede aus den Devisenmärkten abschöpft, das heißt die Not armer Länder verwertet. Es bestimmt inzwischen fast alle Infrastrukturen der Welt. Derweil sind die Menschen immer ohnmächtiger, Soziale Ödnis und finstere Zukunftsvorstellungen breiten sich aus. Gewaltprobleme auf den Straßen und in den Klassenzimmern gehören zum Alltag. Die Menschen sind auf sich als vereinzelte Einzelwesen verwiesen, die zu einer Masse von isolierten Existenzen aufgeschwemmt wurde. Jeder darin ist dazu verdammt, um genau jenen Zipfel eines Lebens zu kämpfen, der ihm noch in Aussicht gestellt wird. Durch Rassismus und Randale scheint wenigstens der Selbstwert wiederhergestellt. Die Sinnentleerung ihrer Lebenszusammenhänge lässt eine grenzenlose Sucht nach irgendeiner Erfüllung im Konsum entstehen. Die Angebote hierfür scheinen unendlich zu sein, soweit das Geld noch aufgebracht werden kann. Aber weil wenig da ist, gibt es auch Erschwingliches. Der Markt gehorcht der Masse und die Masse gehorcht dem Markt. Und nur an Masse ist das Kapital interessiert, egal zu welchem Preis. Es bekommt immer die Arbeit, solange die Arbeitskraft ihre Existenz und Ernährung durch Es sichern muss, selbst wenn sie arbeitslos ist. Und es bekommt immer so viel Arbeit, wie es nötig hat. So erfüllt sich das Titytainment, der billige Massenkonsum, wie ihn schon 1994 die Manager auf jenem berühmt gewordenen Kongress in San Francisco als Zukunftsperspektive des Kapitals erhofft hatten, um ihren eigenen Eliten zu einer dauerhaften Macht zu verhelfen. Man hat sich damit nicht nur abgefunden, sondern befriedigt seinen gesellschaftlichen Unmut durch eine Welt voller Unterhaltung und Erlebnishaftigkeit. Jeder Einkaufsbummel wird zum Event, die Disco zur Identitätsstifterin, Computerspiele zum Ersatz für zwischenmenschliche Kommunikation, eine Fußball-Weltmeisterschaft zum nationalen Hoffnungsträger erster Güte. Die Unterhaltungselektronik boomt und die Menschen sind danach fast ebenso süchtig, wie das Kapital nach Geld süchtig ist. Nur, wirkliche Erfüllung erbringt dies alles nicht mehr. Die Menschen ahnen oder wissen das, aber die Barrieren davor, hierüber nachzudenken, sind hoch angesetzt. Vor allem auf dem schier unüberschaubaren Niveau des Weltmarktes. Die Ödnis einer Gesellschaft, die in der Unterhaltung ihre Parallelwelt gefunden hat, drückt sich aus in einer gewaltigen kulturellen Depression, die eine ebenso gewaltige Aggression von rechts befürchten lässt. Reaktionäres Bewusstsein besteht ja vorwiegend aus der Personifizierung gesellschaftlicher Phänomene, aus der Phänomenologisierung der gesellschaftlichen Widersprüche zu einem Bildnis der Moral, zum eidetischen Kern der persönlichen Selbstermächtigung, der mächtigen Beziehung des Guten zum Schlechten, das dann auch gleich das Böse ist. Das geht zunächst sehr verständnisvoll ab. Wir hatten jüngst darüber jene Betulichkeit der Medien erfahren, die uns persönlich ansprachen mit »Du bist Deutschland« und sie haben eines gut getroffen. Sie beanspruchen den Stolz eines selbstgefühligen Siegers gegen die Gefühle des Verlierers. So soll ungenießbare Wirklichkeit, wenigstens auf der Ebene der Selbstgefühle, ein neues Verhältnis zur Gegenwartskultur gründen. Du bist Deutschland, du lebst im Land der Dichter und Denker und Weltmeister und so weiter. Also mach was draus. Im Grunde trifft das ja auch das Gefühl der Menschen, die nicht mehr wahrnehmen, was sie wahrhaben, und vor allem wahrhaben, was sie wahrnehmen, sich rund 4 Stunden pro Tag mit dem verfüllen, was ihnen der TV-Bildschirm vorstellt, die Tabellensieger der Sportereignisse an Geschichte einbringen oder das Glücksrad der Ratespiele ihnen an Erfüllungssehnsucht befriedigen. Aber sie wollen auch endlich wieder wer sein, und sie können das zumindest als Gegenstand der Wahrnehmung, als schmucker Körper oder durch die geile Erlebnishaftigkeit ihrer Selbstdarstellung. Die Moderatoren der Medien werden hierfür zum Lebenshelfer und es gibt fast nichts, was hierfür nicht taugen könnte, und sei es auch nur der Ulk einer Haarfarbe. Blond am Freitag. Auf Blödheit kann man sogar stolz sein, wenn sie unterhaltsam ist. Aber immerhin betreibt sie die Isolation der Wahrnehmung zum Event des Erlebens. Dieses erbringt das tragende Selbstgefühl einer Konsumästhetik, die sich vor allem durch die mediale Macht der Verdummung auch allmächtig fühlen kann. Aber darin verflüchtigt sich vor allem alle Begeisterung. Und wo die vergeht, vergeht auch das Geistige schlechthin. Ist jeder Sinn von Sinnen. Schließlich wird darin der Körper selbst zum Gegenstand des Konsums, Körperlichkeit zur Kultform eines Selbsterlebens, zum Körperkult des Selbstgefühls, zur Dramaturgie erregender Aufreizung, die dort endet, wo sie anfängt. Die Selbstwahrnehmung ist der Zirkelschluss einer Geschichte, die nichts ist und auch nichts anderes werden kann als ein Gefühl für Macht und Kult, für Ästhetik des besonders Allgemeinen, der besonderen Verallgemeinerung, Ohnmacht, die sich mächtig geben darf.
Die Kultur der Macht ist heute zu einer Machtkultur der Selbstwahrnehmung geworden, zu einer kultiviert scheinenden Selbstgerechtigkeit, auch im Umgang mit anderen Kulturen durch deren Dämonisierung. Dass wir darin geistig verarmen, ist vielleicht noch nicht so deutlich. Deutlich ist aber schon der Anspruch auf Weltherrschaft, auf die Machtkultur der westlichen Welt. Die Kultur der Macht besteht heute aus einer ungeheuerlichen Selbstüberhebung eigener Gewohnheiten, die sich in der Selbstkultivation gegen den Rest der Welt auszubreiten sucht und die jede Auseinandersetzung mit einem anderen Sein und damit auch die Chance eines Andersseins, die Möglichkeit einer Veränderung und Geschichte aufhebt. Und das vernichtet genau das, was die Kultur der Menschen ausmacht. Die Begeisterung, die Liebe und Leidenschaft, mit der sie aufeinander eingehen und die sie für die Dinge ihres Lebens verspüren. Damit hat sich die Wirklichkeit des Kapitalismus verändert. Sie ist über das Verhältnis der Lebensmittel und Lebensvermittlung, der Produktion und Reproduktion des Lebens hinausgewachsen. Als Kulturmacht dringt das Kapital in das menschliche Leben selbst vor und wird damit unmittelbar lebensbestimmend. Nur wer ihm seine Stimme gibt, wird dabei an der Kulturmacht des Kapitals teilhaben. Und das werden immer weniger sein. Die wenigen dafür aber auch immer mächtiger.
Darüber ein anderes Mal mehr. Wir sind nun am Ende mit dieser Sendung, werden aber das Thema in unserer nächsten Sendung am 14. Juli weiterverfolgen. Sprecherin war Trudi Kuig. Wer diese Sendung nochmal hören oder den Moderationstext lesen oder weiterempfehlen möchte, kann dies im Audioteil unserer Website kulturkritik.net tun. Dort ist auch ein kulturkritisches Lexikon, in welchem alle Begriffe nochmal nachgeschlagen werden können, die hier vielleicht nicht klar geworden sind. Wir freuen uns auf Kritik und Zuspruch und Diskussion. Ihr könnt gerne auch bei der Sendung selber mitgestalten, wenn ihr Kontakt über post@kulturkritik.net aufnehmt. Dann könnt ihr bei der Diskussion und der Aufnahme für die nächste Sendung teilnehmen. Die ist immer im Studio vom Eine Welthaus in der Schwanthaler Straße 80. Ankündigungen findet ihr hierfür unter kulturkritik.net im Teil München. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.